Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 27. Juli 2026. Wenn die Auswahl Vorurteile verstärkt, das Amtsgericht Freiburg und seine Pressevorschau. Und was ist mit dem Atomprogramm Saudi-Arabiens? Über die Sozialpolitik der AfD. Und dann folgt ein Schwerpunkt zur Hitze, Extremtemperaturen im Sommer. Ihr hört ein Interview mit Bernhard Mühr und einen Ausschnitt aus einem Vortrag von Hans-Joachim Schellnhuber in Freiburg. Unter 2 Grad können wir den Klimawandel noch einigermaßen beherrschen. Jenseits ist das unmöglich, meint er. So viel zu den Themen der kommenden Stunde. Der Pressesprecher des Amtsgerichts Freiburg, Richter Martin Graf, entscheidet selbst, welche bevorstehenden Strafverfahren er in seinen Pressevorschauen ankündigt. Auffällig ist dabei, Angeklagte ohne deutschen Pass erscheinen deutlich häufiger, als ihr Anteil an der Freiburger Bevölkerung vermuten lässt. Zufall, legitime Auswahl oder doch eher ein Problem der Öffentlichkeitsarbeit? Ein Kommentar von RDL-Redakteur Thomas.
Bis Ende letzten Jahres gab es für die Presse eine wöchentliche Vorschau der Strafverfahren seitens der Staatsanwaltschaft Freiburg, von der die Behörde annahm, sie könnten Öffentlichkeit und Presse interessieren. Dann wurde dieser Service kommentarlos eingestellt. Seitdem verschicken Amtsgericht und Landgericht Freiburg ihre eigenen Vorschauen. Darin werden meist 3 oder 4 Strafprozesse der Folgewoche vorgestellt. Der Sachverhalt in aller Kürze zusammengefasst, sowie Alter, Geschlecht und Nationalität genannt. Radio Dreieckland hat sich die Mitteilungen des Amtsgerichts Freiburg der vergangenen Wochen genauer angesehen. Zählt man die einzelnen angekündigten Verhandlungstermine, hat in fast der Hälfte der angekündigten Fälle die angeklagte Person keinen deutschen Pass. Zum Vergleich: In Freiburg selbst liegt der Anteil der Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit laut Stadtverwaltung bei lediglich 19%. Diese Gewichtung in der medialen Darstellung der Pressestelle des Amtsgerichts fiel nicht nur Radio Dreieckland auf, sondern auch Prozessbeobachterinnen. In manchen Pressemitteilungen kamen gar keine deutschen Staatsangehörigen vor, als hätten in diesen Wochen ausschließlich Menschen ohne deutschen Pass vor Gericht gestanden. Ich habe deshalb beim Pressesprecher des Amtsgerichts, Richter Graf, nachgefragt, wer denn die Fälle auswähle, die es dann in die Pressevorschau schaffen. Seine Antwort: Er selbst wähle die Verfahren aus, unter anderem nach deren Außenwirkungen und danach, ob schon vorher in den Medien darüber berichtet wurde. Alter und Staatsangehörigkeit würden genannt, weil die Presse ohnehin danach frage. Das erklärt vielleicht, wie die Auswahl zustande kommt. Es erklärt jedoch nicht, warum sie so ausfällt, wie sie ausfällt. Denn weder Außenwirkung noch vorherige Berichterstattung sind neutrale Kriterien. Beide hängen davon ab, worüber Medien bereits berichtet haben und welche Fälle eine Pressestelle überhaupt als berichtenswert einstuft. Und was als berichtenswert gilt, ist wiederum eine Frage der subjektiven Auswahl der Pressestelle. Interessanterweise fand sich der Prozess gegen einen Deutschen, der eine Kaffeebesitzerin und deren Angehörigen seit 8 Jahren verfolgt, beleidigt, bedroht, nicht in einer der Pressevorschauen des Amtsgerichts, obwohl die Badische Zeitung vorab berichtet hatte. Eine Schlägerei in der Obdachlosenunterkunft Oase hingegen fand das Amtsgericht mitteilenswert. Dort war der Angeklagte aber auch kein deutscher Staatsangehöriger. Als sich Richter und Pressesprecher Graf direkt auf eine mögliche systematische Verzerrung zulasten nicht deutscher Angeklagter ansprach, erschien er mir etwas ungehalten. Seine Antwort: Es handele sich bei den Pressevorschauen um einen freiwilligen Service des Gerichts, der, Zitat, von der Presse bislang dankend in Anspruch genommen wurde. Zitat Ende. Das mag stimmen. Aber auch wenn es ein freiwilliger Service ist, darf die Presse kritisch nachfragen. Gerichte sprechen Recht und sie prägen zugleich mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit die gesellschaftliche Wahrnehmung. Wenn eine Pressestelle immer wieder eine Auswahl trifft, in der nicht deutsche Angeklagte überrepräsentiert erscheinen, kann dies, auch wenn es ohne eine konkrete Absicht des Gerichts erfolgen mag, bestehende Vorurteile verstärken. Gerade deshalb sollte sich auch eine gerichtliche Pressestelle regelmäßig fragen, ob ihre Auswahl den Anspruch auf Ausgewogenheit tatsächlich erfüllt. Öffentlichkeitsarbeit staatlicher Institutionen muss nicht nur transparent sein. Sie hat sich auch selbstkritisch zu hinterfragen, welche Bilder sie in den Köpfen der LeserInnen erzeugt. Gerade in einer Zeit, in der Rechte und Rechtsextreme versuchen, Kriminalität pauschal mit Herkunft zu verknüpfen, trägt auch die Pressestelle eines Gerichts Verantwortung dafür, bestehende Vorurteile nicht noch zu verstärken.
Die Beendigung des iranischen Atomprogramms war einmal das Ziel der Regierung Trump und ist es trotz einiger verwirrender Aussagen wohl noch immer. Gleichzeitig hat aber Trump einen Atomvertrag mit einer anderen, nicht weniger islamistischen Macht, nämlich mit Saudi-Arabien, unterzeichnet. Der Text bleibt zwar bezeichnenderweise geheim, was aber davon bekannt ist, deutet darauf hin, dass er der saudischen Monarchie den Weg zur eigenen Bombe öffnen könnte. Atomwaffensperrvertrag war Trump offenbar gestern.
Bei einer Anhörung im Senat zum Iran-Krieg, bei der er ganz schön federn lassen musste, lobte der US-Verteidigungsminister, er nennt sich ja mittlerweile Kriegsminister, Pete Hegseth, Donald Trump dafür, dass er die Courage gehabt habe, sicherzustellen, dass die Crazy Islamists keine Atomwaffen haben können. Gemeint ist das iranische Regime. Allerdings sieht es im Moment eher so aus, als könnte Trump schon froh sein, wenn er es durch militärischen Druck und Blockade erreicht, dass Iran Schiffe ungehindert durch die Meerenge von Hormuz fahren lässt. Ob er je an die Vorräte an hochangereichertem Uran kommt, über die Iran mittlerweile verfügt, steht in den Sternen. Von weiteren Zielen wie der Einschränkung des iranischen Raketenprogramms oder gar einem Ende der Herrschaft der Crazy Islamists ganz zu schweigen. Und beim Kampf um die Straße von Hormuz scheint es nicht zu bleiben. Schon droht die Houthi-Miliz, den Eingang zum Roten Meer, das Bab el-Mandeb, zu Deutsch das Tor der Tränen, für Saudi-Arabien zu sperren. Greifen die USA deshalb auch am Roten Meer ein, dürfte die Totalsperrung am Bab el-Mandeb folgen. Just in diesem Moment, wo Trump seine ganze Politik in der Region inklusive Gaza-Konflikt gehörig um die Ohren fliegt, hat Trump einen Atomdeal mit einer anderen Macht unterschrieben, die auch jedes Anrecht darauf hat, als Crazy Islamists bezeichnet zu werden, wenn man diesen Sound schon mag. Nämlich Saudi-Arabien. Der Text des Abkommens wurde nicht veröffentlicht. Doch nach Presseveröffentlichungen sieht er auch die Möglichkeit der Urananreicherung für Saudi-Arabien vor. Nach dem, was bisher bekannt ist, soll es auch keine Kontrollen durch die internationale Atomenergiebehörde IAEA in Wien geben. Damit legt Trump so nebenbei die Axt an den Atomwaffensperrvertrag. Weitere Länder in der Region, denen ein Wunsch nach eigenen Kernwaffen nachgesagt wird, wie etwa die Türkei und Ägypten, werden sich die Ausnahme merken. Die Fragen, die sich beim saudischen Atomprogramm stellen, sind exakt die gleichen, die sich von Anfang an auch beim iranischen Atomprogramm gestellt haben. Warum braucht Saudi-Arabien so dringend Atomenergie? Bekanntlich hat das Land mehr als genug Öl und Gas. Angesichts der Geografie hat Saudi-Arabien auch ein großes Potenzial für Solar- und Windenergie. Und wenn man trotzdem Kernenergie will, warum dann auch mit eigener Anreicherung auf eigenem Boden? Und warum möchte man, wenn sich dies bestätigt, Kontrollen durch die IAEA vermeiden? Es ist im Grunde glasklar, dass Saudi-Arabien die Fähigkeit haben will, Atomwaffen herzustellen. Das mag vielleicht erst geschehen, wenn der Rivale Iran das auch tut. Doch da gibt es auch Grauzonen. Und das Argument, dass man nun selbst eine Atombombe bräuchte, weil Iran eine habe oder kurz davor stehe, eine zu haben, können auch andere Staaten gebrauchen und irgendwann gilt das dann für alle. Europa kann nur wenig gegen diese Entwicklung tun. Aber es wäre schon was, wenn man hierzulande endlich aufhören würde, die Ölmagnaten weiter durch den Auspuff zu finanzieren.
Die Handreichung »Was wäre, wenn« der Diakonie Mitteldeutschland war für Radio Frei der Anlass, Steffen Mikolajczyk, Referent für Grundsatzfragen für Sozialpolitik und Sozialplanung, zu einem Interview einzuladen. Welche Bereiche betreffen die Sozialpolitik? Inwiefern möchte eine AfD in Sachsen-Anhalt in bestehende Regelungen eingreifen? Welche Rolle spielen Inklusion und Bildung? Und noch mehr Themen werden im Interview mit Steffen Mikolajczyk aufgegriffen.
Diesen April veröffentlichten Sie in Mitarbeit die Neuauflage der Broschüre »Was wäre, wenn?«, in der die Positionen der Sozialpolitik von AfD und Diakonie verglichen werden. Das war für mich so der Aufhänger, Sie zu einem Interview über die Sozialpolitik der AfD einzuladen. Hallo.
Ja, hallo.
Also Sozialpolitik möchte ja grundsätzlich, wie ich das verstanden habe, die soziale Lage von benachteiligten Gruppen in der Gesellschaft verbessern, beispielsweise durch Maßnahmen wie Kinderfreibeträge oder Wohngeld.
Genau, beispielsweise.
Welche Bereiche betreffen denn die Sozialpolitik außerdem? Und da setzt jetzt auch die Sache an, inwiefern möchte die AfD in bestehende Regelungen eingreifen?
Ja, also Sozialpolitik ist natürlich mehr als Wohngeld und solche Sachen. Es betrifft die Pflege, es betrifft Eingliederungsfragen, also das Leben von Menschen mit Behinderungen. Es betrifft vor allem das Thema Armut, also Wohnungslosenhilfe, die Menschen, die keine Wohnung haben oder auf der Straße leben beispielsweise. Aber natürlich auch den Bereich Kita bis in den Bereich Schule rein. Das kann man alles unter Sozialpolitik subsumieren. Und ist die Frage immer auch eine Verteilungsfrage, dann welche Mittel, welche Ressourcen stehen bereit, um gerade Menschen am Rande der Gesellschaft zu helfen, zu unterstützen. Und das haben wir als Diakonie sozusagen im Wesentlichen im Blick. Und in der Broschüre haben wir sozusagen die AfD-Positionen unseren Diakonie-Positionen gegenübergestellt und unsere Schlüsse dann auch daraus gezogen.
Wie möchte die AfD jetzt in die Sozialpolitik eingreifen?
Also da gibt es in der Sozialpolitik mehrere Vorschläge, die wir kritisch sehen. Also das ist zum Beispiel der Bereich Menschen mit Behinderung, Inklusion. Inklusion wird schon seit vielen Jahren von der AfD als Ideologieprojekt diffamiert. Und am Ende geht es darum, dass Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene Teilhabe, gesellschaftliche Teilhabe erreichen. Und das ist der Inklusionsbegriff sozusagen, wenn man ihn durchsetzen möchte. Und die Forderung der AfD, die Kinder wieder zu separieren in den normalen Regelschulen und in Förderschulen, widerspricht unserem Grundgedanken, dass nämlich die Menschen selber, beziehungsweise in dem Fall die Eltern, das freie Wahlrecht haben, an einer inklusiven Regelschule ihr Kind unterrichten zu lassen oder eben auch an der Förderschule. Dieses Wahlrecht zu beschneiden und zu sagen, Menschen mit Behinderungen gehen an Förderschulen und die anderen an die normale Regelschule und Inklusion an Regelschulen dampfen wir ein. Das ist nicht unser Menschenbild. Wir möchten das freie Wahlrecht, die passgenaue Betreuung und Bildung für alle Menschen mit Behinderungen und vor allem eben auch für die Kinder und Jugendlichen.
Wie notwendig sind denn generell staatliche Regelungen in der Sozialpolitik?
Ja, also Sozialstaat ist natürlich hauptsächlich durch die Sozialgesetzbücher geprägt. 1 bis 12 Gesetze sind ein großer Teil. Vieles ist davon auch Bundesgesetzgebung, so dann kann die AfD gar nicht eingreifen. Und in der Landesgesetzgebung könnte sie teilweise eingreifen, aber sie kann natürlich auch über Förderrichtlinien bestimmen, sie kann Projekte eindampfen und solche Sachen stehen ja auch im Wahlprogramm. Damit wäre die soziale Lage der Menschen natürlich auch indirekt betroffen. Gesetze sind natürlich die Grundlage für jegliche Sozialpolitik in Deutschland, auch in Sachsen-Anhalt.
Die AfD fährt ja so eine neoliberale Wirtschafts- und Sozialpolitik. Also neoliberal bedeutet ja, dass der Markt ausgeweitet werden soll und der Staatseinfluss verringert werden soll. Wie will die Alternative für Deutschland das angehen?
Na, indem zum Beispiel bei den Steuern Vorschläge gemacht werden, die eine Umverteilung bedeuten von arm zu reich. Also dass zum Beispiel die jetzt nicht mehr erhobene Vermögensteuer, da hätte dann keine Chance mehr zur Wiedereinführung. Die Erbschaftssteuer soll abgeschafft werden. Es soll eine Flat Tax geben, also kein progressive Ansteigen der Steuern mehr. Es geht auch darum, dass bestimmte Steuern ganz gestrichen werden sollen, wie ich eben schon sagte, sodass dann weniger Mittel da sind, um sozialpolitische Maßnahmen durchzusetzen.
Wie steht denn die AfD zum Mindestlohn?
Mindestlohn war für die AfD im Bundestag immer ein Riesenthema, nämlich das zu verhindern. Am Ende konnte sich natürlich nicht durchsetzen, aber wenn man sich mal global anguckt, hatte die AfD immer ein Problem mit dem Mindestlohn. Im Moment im Wahlprogramm wird es nicht näher erläutert, aber in den letzten Jahren hatte die AfD sozusagen das versucht zu verhindern. Und das wäre natürlich sozialpolitisch gerade für Menschen mit wenig Einkommen. Und das ist in Sachsen-Anhalt und in Thüringen ein sehr großer Teil. Ein Fünftel aller Leute lebt vom Mindestlohn. Und auch der Lohn darüber, also im Niedriglohnsektor arbeiten auch ungefähr ein Drittel der Menschen, wäre das natürlich ein Einschnitt. Und das hat nicht nur mit den jetzigen Einkommen zu tun, das schlägt sich natürlich in der Rente wieder. Wenn die Menschen nicht genug in die Rentenversicherung einzahlen, werden sie am Ende auch keine auskömmliche Rente haben, keine existenzsichernde Rente und dann auch in Altersarmut fallen. Auch das wäre langfristig gesehen für die meisten Menschen in Sachsen-Anhalt negativ.
Also wenn die Alternative für Deutschland staatliche Unterstützung reduzieren oder streichen möchte, wie sollen die Menschen dann, die darauf angewiesen sind, ihren Alltag bewältigen?
Naja, also die können den Alltag natürlich weiter bewältigen, aber eben, dass die Existenz sozusagen, die Existenzsicherung dabei nicht gesichert ist. Das sagte ich ja gerade, im Alter könnte es dann sein, dass die Rentenleistungen nicht ausreichen, um sozusagen über der Grundrente eine Rente zu bekommen. Und obwohl die Leute arbeiten, Vollzeit arbeiten. Und das soll ja der Mindestlohn verhindern und auch Tariflöhne sollen das verhindern. Aber gerade Tariflöhne und auch Mindestlöhne sind nicht das Thema der AfD.
Kommen wir nochmal zur Inklusion und Bildung. Inklusive Klassen lernen ja eigentlich auch öfter in Gruppenarbeiten miteinander und das stärkt Kommunikations- und Teamfähigkeiten. Dafür braucht es aber halt auch gezielte Begleitung und kompetenter Lehrkräfte und ausreichende Ressourcen. Wenn die AfD das alles praktisch auf die Förderschule schieben möchte, was bedeutet das dann auch für die Klassen?
Na, die werden eben weniger vielfältig sein. Und es ist eigentlich ein gesellschaftlicher Fortschritt, dass auch Menschen ohne Behinderung kennenlernen, wie Menschen mit Behinderung leben und ticken. Und dieses gemeinsame Lernen, diese Vielfalt, das ist das, was wir uns eigentlich nicht nur für die Schule oder für die Schulklasse wünschen, sondern für die gesamte Gesellschaft. Das ist das, was die AfD ja nun gerade nicht möchte. Sie möchte quasi die ganz normale, das dreigliedrige Schulsystem wieder, was möglichst wenig Verbindungen schafft, wenig Vielfalt fördert. Und wenig Vielfalt heißt eben in dem Fall auch, bezogen auf Migration, dass da auch sozusagen ja Vorschläge gemacht werden mit den sogenannten Sonderklassen, dass also Kinder von Flüchtlingen separiert werden sollen, in eigenen Klassen mit eigener Curricula in der Landessprache des Heimatlandes unterrichtet werden sollen und nicht mehr in Kontakt sind mit den hier ansässigen oder hier in den Schulen lebenden Schülern. Und das ist natürlich die Gleichbehandlung von Kindern, ist für uns ein wichtiger Punkt. Und hier an der Stelle würde sozusagen sehr, sehr separiert und auch differenziert, das würde sozusagen den Schulalltag komplett verändern und auch die Chancengleichheit in hohem Maße verringern.
Also auch Integration komplett abschneiden.
Genau, Integrationshelfer sollen ja sowieso quasi zurückgefahren werden, auch Sprachmittler, Dolmetscher, die vielbeschworene Schulsozialarbeit, ein wichtiger Punkt in Sachsen-Anhalt, soll komplett zurückgefahren werden. Und das geht natürlich komplett an der Lebensrealität in den Schulen vorbei. Schulsozialarbeit ist enorm wichtig geworden, um gerade Menschen, Kindern mit Benachteiligungen, ich meine jetzt nicht nur Behinderung, sondern eben auch soziale Benachteiligungen, also Eltern, die wenig Einkommen haben beispielsweise, dass die Unterstützung bekommen über den reinen Lehrbetrieb hinaus. Und das zurückzufahren, ist natürlich sozialpolitisch gesehen und auch finanziell langfristig gesehen ein schwerer Fehler. Das wird sich zeigen, was dann im Herbst passiert, wie schnell auch solche Sachen umsetzbar wären. Das ist ja dann auch nochmal eine große Frage. Aber da viele Schulsozialarbeitssachen über Förderprojekte, auch Projektförderungen sind, gibt es da offenbar auch Möglichkeiten, da Einschnitte folgen zu lassen. Zu dem Thema Bildung und Schule kann man eine Menge sagen. Denn es geht ja hier bei dem Gesamtprogramm, es spielt Sozialpolitik eine Rolle, aber es geht vor allem um Kultur und um, da gehört Bildung auch mit dazu. Unserer Meinung nach ist das wie so ein kleiner Kultur, nicht nur ein kleiner, sondern vielleicht sogar ein großer Kulturkampf, der hier geführt wird. Das fängt auch in der Schule eben an. Wenn hier die Deutschlandfahne jeden Tag gehisst werden soll, oder die Regenbogenfahnen sollen verboten werden, Fahnenappelle, so wie in DDR-Zeiten, sollen wieder stattfinden, Lehrer sollen quasi einen Maulkorb bekommen und bestimmte Sachen nicht mehr sagen dürfen, gerade was Demokratie angeht und Vielfalt, dann auch das Geschichtsbild, eher rückwärtsgewandt Richtung 19. Jahrhundert, Bismarck, Mittelalter soll mehr gelehrt werden, Kriegerdenkmale sollen gefördert werden, das Bauhaus in Dessau soll beschnitten werden, das Bauen insgesamt soll nochmal überprüft werden. Also das ist ein sehr breites Spektrum, was hier bearbeitet wird im Programm und wo auch Möglichkeiten bestehen, was zu verändern. Und gerade der Bereich Kultur, denken wir mal an den Hashtag Deutschdenken, der Stolzpass, das sind alles Sachen, die kann man auch ohne Grundgesetzänderung in Sachsen-Anhalt einfach einführen. Und daraus entsteht natürlich für Sachsen-Anhalt in der Welt auch ein Bild, was wir uns eigentlich wirtschaftlich und damit auch sozialpolitisch nicht leisten können.
Was würde das dann auch als Standpunkt Sachsen-Anhalt wirtschaftlich bedeuten?
Genau, also die ganze Remigrationsdebatte, die hier eine Rolle spielt, da geht es ja nicht nur um Abschiebungen Ausreisepflichtiger, denn im Hintergrund der Remigrationsdebatte steht ja im Raum, dass auch weitere Menschengruppen durchaus betroffen sein könnten. Und die Angst macht sich natürlich nicht nur in Sachsen-Anhalt, aber gerade dort auch unter Menschen mit Migrationshintergrund breit, dass hier Benachteiligungen entstehen können. Und nimmt man nochmal den Kulturbegriff dazu, auch den Volksbegriff, der taucht ja an vielen Stellen auf, der unklar oder unscharf besprochen wird, kommt sozusagen da was rein, wo man sagen kann, das ist eher eine völkisch-nationale Ideologie, die hier nach Sachsen-Anhalt dann auch ins Regierungshandeln schwappt und dafür sorgt, dass auch das Bild Sachsen-Anhalts in Europa und in der Welt sich verändert. Und gerade Sachsen-Anhalt ist auf die Vernetzung in Europa und auch weltweit, die wirtschaftliche Vernetzung natürlich angewiesen, dass hier investiert wird, dass aus dem Ausland investiert wird. Und man muss sagen, die Investoren weltweit oder in Europa, die haben die Wahl, wo sie investieren. Ob das muss nicht Sachsen-Anhalt sein. Aber wenn jetzt hier eine Stimmung entsteht, die gegen Menschen aus dem Ausland ist, dann überlegen sie sich das 2-3 Mal, ob sie hier noch investieren. Weil die brauchen ja hier auch Arbeitskräfte, Fachkräfte und müssen hier auch Betriebe aufbauen und sind auch darauf angewiesen, dass hier eben auch Arbeitskräfte aus dem Ausland arbeiten. Und wenn die nicht kommen, dann lohnt sich hier eine Investition nicht. Das ist ein Riesenthema, finde ich. Und auch im Gesundheits- und Pflegebereich, im Ärztebereich sind schon viele Krankenhäuser so ausgestattet, dass viele Ärzte aus dem Ausland tätig sind. Wenn die jetzt sagen, wir gehen nach Norwegen oder in die Schweiz oder woanders hin, dann entsteht hier eine gesundheitliche Unterversorgung, die wir uns also definitiv nicht leisten können und wollen. Also hier entstehen wirklich auch Gefahren für Leib und Leben, kann man fast sagen, wenn hier sozusagen eine Stimmung entsteht, die ja weltweit rezipiert wird. Das muss man ja sagen, wir sind im Zeitalter des Internets. Also wenn hier in Sachsen-Anhalt irgendwelche Gesetze oder auch andere Maßnahmen ergriffen werden, dann ist das, steht das eben auch in der New York Times oder wird auch im Internet weltweit verbreitet. Und das ist dann das Bild von Sachsen-Anhalt. Und ich glaube nicht, dass alle Sachsen-Anhalter sich darüber klar sind, was die Wahl am 6. September eigentlich auch bedeutet. Nämlich im wirtschaftlichen Bereich ist da wirklich ein Niedergang vorprogrammiert. Zudem sagen eigentlich alle wirtschaftswissenschaftlichen Institute, sowohl von links, DIW bis IW, das Leibniz-Institut in Halle-Saale, dass das wirtschaftspolitisch der Super-GAU für Sachsen-Anhalt wäre, wenn nicht für Deutschland.
Tja, die Richtung von Sozial- und Wirtschaftspolitik ist sehr klar, würde ich mal sagen. Ihr habt diese Broschüre, um darauf jetzt nochmal zurückzukommen, eigentlich schon 2024 veröffentlicht und es jetzt nochmal ein Update gegeben. Wie viel hat sich dann in dieser Zwischenzeit auch verändert?
Also 2024, Landtagswahl in Thüringen, Da hatten wir natürlich auch schon bemerkt, dass eine Radikalisierung gerade in Thüringen und eben gerade durch Herrn Höcke passiert war. Aber es war programmatisch, was Wahlprogramme etc. angeht, noch nicht schwarz auf weiß. Es waren viele Äußerungen im Internet, in den sozialen Medien, die schon für sich radikal waren, aber eben nicht in der Programmatik und auch nicht aufgeschrieben. Und jetzt in Sachsen-Anhalt hat sich das nochmal wesentlich verändert. Also wir haben hier ein 160 Seiten Wahlprogramm, was gespickt ist mit radikalen Forderungen, auch einen radikalen Entwurf eines Menschenbildes, was es so vorher nicht gab. Also diese Radikalisierung gab es bei der AfD schwarz auf weiß zumindest bisher nicht, und das ist singulär Sachsen-Anhalt jetzt. Deswegen ist es auch so verwunderlich, gerade mit solchen radikalen Forderungen auf eine Umfrageergebnisse von über 40% zu kommen. Das ist schon bemerkenswert.
41,8 Grad Celsius, das ist der neue offizielle Temperaturrekord für Deutschland. Gemessen am 30. Juni in Sachsen-Anhalt, während einer Hitzewelle über weite Teile West- und Mitteleuropas. Radio Freie Erfurt sprach mit Bernhard Mühr. Er ist Diplom-Meteorologe und Co-Autor eines Berichts des Karlsruher Instituts für Technologie zu dieser Hitzewelle über die wissenschaftlichen Hintergründe und Auswirkungen auf Menschen, Umwelt und Infrastruktur.
Könnten Sie uns mal aus Ihrer Expertise mal dem Hörer vermitteln, wie das eigentlich genau passiert ist, wie so eine Extremhitzesituation in Europa, die ja jetzt in den letzten oder eigentlich nicht so für solche Hitze bekannt ist, entstehen konnte?
Ja, also ein weites Feld. Diese Hitzewelle war schon besonders. Also grundsätzlich braucht es ja für hohe Temperaturen oder für sehr hohe oder extreme Temperaturen bei uns in Mitteleuropa und in Deutschland ja schon mehrere Zutaten. Ja, dann natürlich eine Warmluftzufuhr, also von afrikanischer Heißluft am besten, also direkt aus Süden oder Südwesten, die zu uns gelangt in einem kontinuierlichen Strom bis in große Höhen am besten, Atmosphäre, also nicht nur jetzt bodennah, sondern auch in den untersten 2, 3, 4 Kilometern. Dann am besten oder noch höher. Dann brauchen wir wolkenlosen Himmel möglichst, dass auch die Sonne mithelfen kann. Und das tut sie ja im Juni. Wir haben ja den Sonnenhöchststand im Jahresverlauf jetzt schon hinter uns oder gehabt während dieser Hitzewelle. Also wir haben die maximale tageszeitliche Erwärmung durch die Sonneneinstrahlung. Und wir brauchen relativ trockene Luft auch und trockene Böden, dass eben nicht so viel Energie verloren geht in die Verdunstung. Weil die Verdunstung benötigt auch Energie, und die trägt dann oder die fehlt dann zur Erwärmung der Luft. Ja, also es ist nicht beliebig viel Energie vorhanden, und je mehr man also in die Erwärmung der Luft stecken kann von der solaren Energie, die wir kriegen durch die Einstrahlung, desto höher werden die Temperaturen am Ende. Ja, wir haben die kurzen Nächte, also die Nacht ist auch jetzt nicht dazu da oder geeignet, da große Abkühlung oder lange Abkühlung herbeizuführen, weil ja um 5 Uhr oder um 5 schon wieder die Sonne aufgeht. Also da das sind die Zutaten, die wir brauchen. Und wir brauchen auch keinen Sahara-Staub. Das war ja auch in den letzten Jahren ab und zu ein Thema, der wiederum auch ja teilweise sogar Wolken erzeugt oder zumindest dann auch präsent ist und die Einstrahlung dann doch ein bisschen behindert. Und das reicht schon eben aus, um die Rekorde nicht purzeln zu lassen. Also für Rekorde, sonst wären es ja auch keine Rekorde, muss alles passen. Und das war in diesem Jahr ganz, ganz außergewöhnlich.
Könnte man dann schon fast sagen, in dieser Zeit, Frankreich hat ja jetzt schon in 2 Monaten 3 solcher Hitzewellen erlebt, ist für uns ungünstig, wirklich die perfekten Bedingungen für so eine Hitzewelle oder für eine solche Hitzesaison, wie man es jetzt in Frankreich sieht, eigentlich ungünstig zusammengekommen. Warme Luft, kurze Nächte, warme Temperaturen, wenig Bewölkung. Wie wahrscheinlich war es, dass es genau alle diese verschiedenen Faktoren alle auf einmal passieren, vor allem in Europa jetzt eigentlich Anfang Sommer?
Ja, wir müssen also sagen, mal Westeuropa und Mitteleuropa, also es war jetzt nicht ganz Europa unter Hitze, unter einer Hitzeglocke, wo es auch teilweise in Dänemark auch ein neues Landesrekord oder einen neuen Allzeitrekord gegeben hat, auch in weiter im Osten, in Tschechien, auch in Polen gab es neue Allzeitrekorde der Temperatur. Ich möchte vielleicht auch kurz die Besonderheiten oder die ungewöhnlichen Aspekte ansprechen, die wir eigentlich in den vergangenen Jahren so nicht gehabt haben. Eben so früh im Jahr, schon im Juni, solche Rekorde hinzubekommen, ja, mit bei uns über 40 Grad, deutlich über 40 Grad. Also diese Intensität der Hitze Ende Juni ist schon ungewöhnlich, weil da sind die Wassertemperaturen so ringsrum, auch im Mittelmeer und auch auf dem Atlantik, die haben noch nicht ihre höchsten Werte. Ja, das passiert eigentlich eher gegen Mitte, Ende August, sogar teilweise Anfang September erst. Da ist die Wassertemperatur auf ihrem Höhepunkt angelangt. Ja, auch die obere Atmosphäre ist noch nicht bei ihrem Maximum angelangt von der Temperatur im Jahresgang. Also das ist ein Punkt so früh im Jahr, der ganz außergewöhnlich ist. Der zweite ungewöhnliche Punkt ist die Andauer der Hitzewelle. Ja, wir müssen fast von zwei Wochen sprechen. Nicht bei uns jetzt in Deutschland unbedingt, aber die Hitzewelle als Gesamtes, wie sie sich dann von Südwesten, von Spanien kommend, über Frankreich dann vorgearbeitet hat bis zu uns nach Mitteleuropa und dann auch nach Österreich, Tschechien, Dänemark und so weiter. Also fast zwei Wochen diese Konstellation. Ja, und die Andauer eben, das ist schon das Außergewöhnliche, die Intensität, die Andauer und die Zeit so früh im Jahr. Ja, wir kennen unsere Rekorde, die alten Rekorde, die sind nicht aus dem Juni, sondern die sind immer entweder so Mitte, Ende Juli oder sogar erst im August, die 40 Grad beispielsweise. Ja, und wir in Deutschland hatten ja drei Tage hintereinander mit über 40 Grad, jetzt nicht überall im ganzen Land, aber doch großflächig. Das war schon ein neues Phänomen fast schon, also wie wir es vorher noch nicht beobachtet haben. Und die alten Rekorde wurden ja geradezu pulverisiert, also nicht nur um ein Zehntel Grad nach oben so langsam erweitert, sondern es war ja gleich teilweise mehr als ein oder fast zwei Grad wärmer als der bisherige Rekord. Also auch dieser neue Sprung nach oben von der Temperatur her, das war schon ganz außergewöhnlich und hat uns schon alle ja fast erstaunt, möchte ich sagen, die sich mit der Materie befasst haben.
Sie haben ja eben erstaunt, Ihre Kollegen waren ja wirklich auch erstaunt, wie ich das aus dem Bericht rausgeholt habe, dass es wirklich so früh schon so warm war. Wie hoch war denn, Sie werden sich ja mit statistischen Modellen sehr gut auskennen, wie hoch war denn die Wahrscheinlichkeit, bevor diese Konstellation gab, quasi vor diesem Sommer, dass es so früh im Jahr schon so heiß wird? Gibt es da eine ungefähre Schätzung, wenn man jetzt die Zahlen oder die Ergebnisse von diesem Jahr noch nicht mitrechnet, dass es so früh im Jahr jetzt schon so warm wird?
Ja, also so eine genaue Zahl kann ich Ihnen ja gar nicht nennen. Also eine Jährlichkeit oder eine Wiederkehrperiode, das ist ja so ein Maß, wie oft wie viele Jahre dauert es, bis sich sowas wiederholt. Also ein tausendjähriges oder ein fünftausendjähriges Ereignis, das haben wir jetzt nicht ausgerechnet oder noch nicht betrachtet. Auf jeden Fall kann man sagen, das war schon dadurch, dass es eben neue Rekorde so extrem gab und wir haben ja die Messreihen, die reichen ja schon mehr als 100 Jahre zurück bei uns. Also wir reden jetzt nicht von den letzten 10 Jahren, sondern von den letzten über 100, fast 200 Jahre teilweise, wo wir solche Temperaturen nicht hatten bei uns. Also da sieht man schon, das ist schon mehr als außergewöhnlich und schon sehr unwahrscheinlich eigentlich, dass wir solche Temperaturen bekommen würden und dann auch wieder in Zukunft bekommen. Also ich gehe mal davon aus, wo man soll ja nie sagen, aber dass solche Temperaturen erstmal wir nicht wieder erreichen, eben weil diese Konstellation doch, dass da alles so optimal jetzt hier aus Temperatur sich zusammenpasst, das wiederholt sich sicher nicht so schnell.
Es gab es ja auch in der Berichterstattung, wurde immer wieder eine Omega-Konstellation, also quasi, wer jetzt sich mit Griechisch nicht so gut auskennt, Omega sieht ungefähr aus wie ein nach unten offenes
Hufeisen, genau.
Hufeisen. Ja. Wie, können Sie ein bisschen mal, Sie kennen sich mit der Materie besser aus als ich, mal den Zuhörer beschreiben, wie kann man sich so eine Omega-Konstellation eigentlich genau vorstellen? Weil ich kann jetzt auf einer Karte ein Omega zeichnen und das dann schön bunt einfärben. Aber was waren die Auswirkungen dieser Konstellation? Wie hätte es dazu geführt, dass so warme Luft eigentlich von Süden bis nach Deutschland, Dänemark und Teile von Polen weitergekommen sind?
Ja, kurz zur Beschreibung Omega-Lage, so sagen wir da dazu. Das ist eigentlich ein typischer Begriff aus dem Winterhalbjahr. Ja, und das zeigt ja auch wieder die Ungewöhnlichkeit. Eigentlich im Sommer treten solche extremen Omega-Lagen eigentlich gar nicht oder nur ganz selten oder nur kurz auf, jedenfalls nicht in dieser andauernden Intensität. Omega-Lage heißt, also wenn man sich ein Hufeisen vorstellt, das nach unten offen ist, man sich die Strömung vorstellt, die folgt quasi diesen griechischen Großbuchstaben Omega, so in einem Riesenschwung, zieht die dann von der Biskaya nach Norden, biegt dann über Südskandinavien wieder nach rechts, also nach Richtung Osten, Südosten ab und wandert dann über Osteuropa Richtung Griechenland wieder nach Süden. Also das ist so eine Linie, die eben diesen Bogen beschreibt. Wir haben in der Mitte von dem Omega, wo eben dieser Berg ist, dieser Warmluftberg, da liegt eben dieses Hochdruckgebiet am Boden und in der Höhe. In der Höhe heißt 5 Kilometer, 6 Kilometer oben in der Atmosphäre. Da muss man ja auch mal hinschauen. Und flankierend im Westen und im Osten jeweils ein Tiefdruckgebiet. Also jetzt über Richtung Portugal und auf dem Atlantik draußen auf der einen Seite und im Osten über Griechenland und Richtung Türkei. Da haben wir jeweils Tiefdruckgebiete gehabt. Also diese Konstellation Tiefdruckgebiet, Hochdruckgebiet bei uns, Tiefdruckgebiet über Südosteuropa, das ist diese stabile Omega-Lage. Ja, die zeichnet sich genau durch diese Stabilität aus. Im Winter kann die wochenlang anhalten, auch monatelang sogar, in ihren Grundzügen zumindest, und dann entsprechend dann das Wetter bringen. Im Winter gibt es natürlich keine Hitze, das Gegenteil. Aber im Sommer ist diese eben, weil wir diese intensive Sonneneinstrahlung haben, wenig Wolken, Hochdruckeinfluss, die ist dann eben dafür verantwortlich, dass wir diese hohen Temperaturen hinbekommen. Also die Stabilität ist eigentlich das Besondere. Deswegen spricht man von Omega-Lagen. Es gibt viele Wetterlagen, aber diese, die auch im Winter eben Anwendung findet und Eingang auch in den Medien und die Berichterstattung gefunden hat. Das ist eine wirklich, Omega-Lage ist eine beherrschende Wettersituation, die Auswirkungen auf ganz Europa hat. Wenn man unter dem Tief sitzt, entsprechend nicht so prickelnd. Also die in Griechenland, die Urlauber, die dort waren, oder in der Ägäis oder Richtung Türkei, ja, die waren gar nicht begünstigt jetzt von der Temperatur her, sondern die hatten zu kaltes Wetter. Also das östliche Mittelmeer, unsere Hitzewelle korrespondiert mit zu kalten Temperaturen im östlichen Mittelmeer und zu kalten Temperaturen ganz Richtung Portugal und auf dem Atlantik draußen und wir in der Mitte eben diese hohen Temperaturüberschüsse. Das ist ja so das klassische Omega-Muster.
Sie haben jetzt erwähnt, dass das ja eigentlich eher eine Wetterlage oder eine Lage in Europa ist, die man eher im Winter antrifft. Spielt da der Klimawandel als Phänomen mit rein, der diese Wetterlage begünstigt hat? Oder wäre das auch ohne den Klimawandel dann natürlich wahrscheinlich mit niedrigeren Temperaturen möglich gewesen? Oder ist da wirklich der Klimawandel mit erhöhten Meerestemperaturen und veränderten Wetterlagen und veränderten Strömungslagen in der Atmosphäre, hat das begünstigt oder war das hauptsächlicher Verursacher? Wie ist da Ihre bis jetzige Einschätzung? Ja.
Das ist immer ein bisschen schwierig, den direkten Zusammenhang nachzuweisen. Natürlich liegt der Verdacht nahe und sicher spielen die höheren Temperaturen insgesamt in der Atmosphäre, die wir ja haben und die man auch nicht wegdiskutieren kann. Also höhere insgesamt global höhere Wassertemperaturen, global höhere Temperaturen in der Atmosphäre weit insgesamt eine Rolle oder eine wichtige Rolle sogar. Das ist sicher eine Zutat. Natürlich, je höher der Energieinhalt der Atmosphäre, desto eher können natürlich auch extreme Temperaturen und neue Rekorde erzielt werden. Und das ist ja nicht nur bei uns der Fall. Wenn man mal so die letzten Monate, Jahre zurückgeht, es treten ja auch woanders mal immer neue Rekorde, Hitzerekorde auch auf. Nach unten gibt es schon auch neue Rekorde. So ist es jetzt nun nicht, dass es heißt, es wird immer alles wärmer. Also man kann entsprechend immer, wenn man eine extreme Strömung oder eine Abweichung in eine Richtung hat, in die nach oben, in die positiven Temperaturüberschuss, gibt es immer eben auch Regionen, die dann zu kalt sind gleichzeitig. Ja? Also es kann nicht alles überall gleichzeitig wärmer werden. Das funktioniert physikalisch nicht. Es gibt immer eine Gegenbewegung, ja? Wie jetzt in diesem Fall bei uns eben Griechenland und auch Portugal, die eben kühler waren als üblich. Das ist klar. Aber natürlich, Sie haben recht, die höheren Temperaturen des Wassers insgesamt und der Atmosphäre spielen sicher eine Rolle. Die Frage ist halt, wie wirkt sich das auf die Stabilität oder auf die Persistenz, also auf die Andauer der Großwetterlagen? Die braucht man ja dafür. Eine Hitzewelle steht ja nicht von einem Tag auf den nächsten, sondern das braucht ja einen Vorlauf und eine gewisse Zeit, auch trockene Böden. Das heißt, die Wochen davor sollte jetzt nicht zu viel Regen gefallen sein, dass alles unter Wasser steht oder die Böden jetzt gesättigt wären. Das ist natürlich für Hitze eher kontraproduktiv für neue Hitzerekorde. Es gehört viel mehr dazu, als jetzt nur die 3 Tage oder die Woche anzuschauen, in der die Hitze jetzt aufgetreten ist. Das hat einen Vorlauf, hat eine Vorgeschichte. Man muss die Großwetterlage anschauen und nicht nur die über Europa, weil wir sind ja eingebettet in die hemisphärische, also in die Zirkulation der gesamten Halbkugel, der Nordhalbkugel. Und wir müssen schon sind nicht unabhängig davon, was jetzt in Amerika passiert, in Nordamerika oder über Japan. Das hat natürlich alles Auswirkungen von der Zirkulation her, wie es auch bei uns zugeht. Also man muss immer den Blick weiter schweifen lassen oder öffnen, als jetzt nur sein Deutschland oder sein Europa anzuschauen. Die Strömungsverhältnisse sind da natürlich umspannend, also hemisphärisch umspannend. Also Nordhalbkugel ist da ganz wichtig. Die höheren Temperaturen sicher eine Zutat, aber es braucht halt noch mehr.
Wir sind ja jetzt noch nicht am Ende des Sommers angelangt. Wie sehen Sie da die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt nicht unbedingt so, wie wir sie jetzt Ende Juni erlebt haben. Wie hoch sehen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass eine Hitzewelle sich wieder in Europa aufbaut, die wirklich vergleichbare Temperaturen wieder in Deutschland und in großen Teilen Westeuropas aufbauen kann?
Das sind auch mehrere Punkte, die Sie da ansprechen. Also grundsätzlich mal ist die Wahrscheinlichkeit nicht besonders hoch, dass wir nochmal in Deutschland 41,8 Grad, so heißt nämlich der neue deutsche Rekord, der Allzeittemperaturrekord, den wir in Sachsen-Anhalt aufgestellt haben, am 27. Juni, dass wir den nochmal erreichen oder übertreffen. Die Wahrscheinlichkeit ist mal grundsätzlich nicht hoch. Ja, sonst wäre es ja auch keine Rekorde, wenn wir jedes Jahr neue Rekorde kriegen würden, sind es ja dann keine besonderen Ereignisse mehr. Also die Wahrscheinlichkeit grundsätzlich, wenn man das schon mal sagt, die ist nicht besonders hoch, liegt man sich auch schon mal nicht falsch. Ohne dass man überhaupt in Langfristprognose sich zu Gemüte führt. Grundsätzlich, ja, Sie haben recht, wir haben noch den ganzen August vor uns. Und ich hatte ja eingangs erwähnt, dass die höchsten Temperaturen, eigentlich früher zumindest, die höchsten Jahrestemperaturen sehr gerne im Mitte, Ende Juli oder erst im August sogar. Anfang, ja, sagen wir mal, bis Mitte August ist so der Zeitraum, dann werden die Nächte einfach zu lang schon wieder. Bis Mitte August ist so der Zeitraum, wo man indem wir diese extremen Temperaturen hinbekommen können. Also da haben wir jetzt noch ungefähr 3 Wochen Zeit sozusagen. Danach kommen wir nicht mehr Richtung September, nicht mehr in die Nähe der 40-Grad-Marke, auch theoretisch nicht. Wie stehen die Chancen? Also generell nicht besonders hoch, aber Langzeitprognosen sind immer sehr schwierig. Ja, wenn man wissen will, wie das Wetter wird über jetzt die nächsten 5 bis 7 Tage hinaus, wird das in der Regel schon schwierig und nicht so sehr verlässlich. Zumindest geht es jetzt nach dieser Delle, die wir haben. Wir haben ja aktuell eher eine nördliche Luftmasse, die kommt aus Norden und es ist eher kühl. Die meisten sicher angenehm, also im 20er-Bereich die Höchsttemperaturen, also trotzdem recht trocken und viel Sonnenschein für diese Woche. Es geht in Richtung Ende der Woche wieder aufwärts mit der Temperatur, deutlich aufwärts und wir werden sicher auch wieder die 30 Grad sehen. Aber 40 Grad und mehr ist jetzt erstmal aktuell nicht in Sicht.
Welche Anpassungsmaßnahmen müsste man jetzt als Privatperson oder vielleicht auch als Regierung treffen, um solche Hitzewellen, die jetzt vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie wir sie jetzt gesehen haben, aber dann doch schon vergleichsweise mit so vergleichsweisen hohen und vor allem langen Hitzeperioden, was könnte man da am besten machen, um den vor allem menschliches Leben und vielleicht auch im zweiten Sinn noch die Umwelt mit zu entlasten?
Ja, ein weites Feld, natürlich das, was jeder Einzelne tun kann für sich und seinen Lebenswandel, klar, sich entsprechend verhalten, bei der allergrößten Hitze natürlich die Arbeiten erledigen wollen, die nicht nötig sind, das ist klar, kein Sport treiben in der großen Hitze, Ozonwert, das ist ja auch so mal ein Thema, hört man gar nichts mehr davon im Übrigen, ja, aber das ist ja klar und auf die kühlenden oder auf die kühleren Abendstunden und Nachtstunden natürlich seine Freizeit oder draußen Aktivitäten verlagern. Das ist auch klar, wenn man tagsüber 40 Grad hat, macht man das aber schon freiwillig, das kann ich Ihnen sagen. Ich war auch tätig und hatte da viel zu tun bei diversen Veranstaltungen und Freiluftveranstaltungen, volle Stadien bei über 40 Grad. Das ist dann doch keine Freude mehr irgendwann. Aber sobald die Sonne weg ist, ist es ja immer nur, wenn die Sonne direkt noch zusätzlich auf den Körper einwirkt, also auf die Haut scheint oder auf den Asphalt, auf den Erdboden, dann kommen ja nochmal höhere Temperaturen da zustande, gefühlt zumindest. Die Bodentemperaturen gehen auf 60 Grad teilweise oder noch darüber sogar. Auf der Haut fühlt es jetzt entsprechend auch heiß an. Also das sollte man natürlich vermeiden, ja, durch Kleidung und durch Kopfbedeckung, ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Das sind natürlich die Dinge, die man da beherzigen sollte. Das ist klar. Infrastruktur, ja, das ist ein weites Feld. Wir sollten schon in Zukunft, natürlich über Nacht geht das auch nicht, aber zumindest mal dran denken oder die in die Planungen mit einschließen, dass solche Temperaturen oder 35 Grad und mehr auch mal über längeren Zeitraum als nur 1-2 Tage im Sommer bei uns durchaus häufiger vorkommen können in den nächsten Jahren. Also da wäre es schon hilfreich, sich dann Materialien zu überlegen oder die zu verwenden, wie jetzt in Leipzig, wie Sie sagen, dieser Teer, der dann rausquillt und die Schienen dann nicht mehr befahrbar macht und auf den Straßen natürlich auch Fugen und wo Brücken gewissermaßen aneinanderstoßen oder mit der Fahrbahn dann verbunden werden, auch dann sich Wülste bilden. Die Blow-Ups natürlich, die kennen wir schon aus vergangenen Jahren, eben wo auch so ganze Platten sich anheben, Betonplatten, von Autobahnen. Also dann natürlich hilft das schon auch mal zu schauen, wie machen das unsere spanischen Kollegen oder unsere südfranzösischen, die ja mit solchen Temperaturen schon länger Umgang haben. Auch in den USA kann man mal schauen. Die haben natürlich eher da geringere Probleme, was solche Maßnahmen oder solche Temperaturen dann da betrifft für ihre Infrastruktur. Das ist sicher nicht verkehrt. Im Haus, ja, wir sind auch oder viele Wohnungen auch nicht ausgelegt jetzt auf längere Zeit mit Temperaturen Richtung 40 Grad oder darüber, zumal auch die Nächte jetzt keine wirkliche Abkühlung brachten. Wir hatten auch einen neuen deutschen Rekord aufgestellt, was die nächtliche Tiefstemperatur betrifft, 29,4 Grad, muss man sich mal vorstellen. Das war die nächtliche Tiefstemperatur, fast 30 Grad, also kälter wurde es nicht in der Nacht. Ja, dass man da nicht erholsam schlafen kann, das liegt ja auch auf der Hand. Nein, natürlich kann man, auch wenn es jetzt CO2-Bilanz nicht besonders gut ist, aber eine Klimaanlage hilft dann natürlich schon, das muss man einfach sagen, ja, und also wer das kann und die Möglichkeit hat, sich da eine, vor allem Dachgeschosswohnungen oder im oberen Stockwerken oder mit Leichtbauweise, die sich besonders schnell aufheizen, entsprechend sich da auszurüsten, das ist sicher eine relativ einfache Maßnahme, die man da zumindest für den nächsten Sommer da ergreifen kann und vielleicht sollte sogar. Ja, also da gibt es unterschiedliche, gegen die Wassertemperaturen in den Flüssen kann man wenig tun, die zu kühlen, für kühlere Temperaturen zu sorgen, das ist klar. Aber sonst, was Infrastruktur angeht, da sollte man doch sich resilienter machen in Zukunft. Das ist sicher also nicht verkehrt, wenn man die Planungen entsprechend dahin vorantreibt.
Das war Bernhard Mühr, Diplom-Meteorologe aus Karlsruhe, unter anderem tätig für das Karlsruher Institut für Technologie und Mitautor eines Berichtes über die Hitzewelle von jetzt Ende Juni.
Und wir bleiben beim Thema. Klimafreundlich bauen, zukunftstauglich leben. So lautete der Titel einer Veranstaltung am 17. Juli im repräsentativen historischen Kaufhaus am Freiburger Münsterplatz. Organisiert wurde sie von Life Lab, einem Wohnprojekt der Dachgenossenschaft Wohnen für alle EG. Life Lab plant das erste fünfgeschossige Holz-Stroh-Lehm-Haus der Region im neuen Quartier Klein-Eschholz im Stühlinger. Wie auch zum Beispiel die drei Projekte des Mietshäuser-Syndikats braucht LifeLab allerdings noch zahlreiche Direktkredite, um das Grundstück kaufen und das Haus zu errichten zu können. Als Hauptredner des Abends sprach Professor Dr. Hans-Joachim Schellenhuber. Er war Gründungsdirektor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Im Folgenden hört ihr einige Aussagen aus seinem Vortrag, zunächst etwas zur Hitze in diesem Jahr und dem folgenden Jahr, wo sich weltweit gesehen die Hitze noch einmal verschärfen dürfte.
Es ist so, dass unmittelbar sich gerade vorbereitet, dass dieses Jahr aufschließen wird, weitgehend zu 2024 als bisher heißestes gemessenes Jahr und erst recht 2027. Warum ist es so? Was Sie hier sehen, ist die Entwicklung der globalen Oberflächentemperatur der Meere und 70% der Erdoberfläche sind ja sozusagen Wasseroberflächen. Und was Sie hier sehen, die rote Kurve, das ist die Entwicklung in diesem Jahr 2026. Und Sie sehen, dass wir im Augenblick uns befinden in einem Zustand, die Oberflächentemperatur der Meere ist über 21 Grad. Und das ist das bisher höchst gemessene. Das ist aber nur der Beginn einer Entwicklung, weil hinzukommt, dass sich gerade ein sogenanntes El Niño-Ereignis vorbereitet. Das ist eine anomale Erwärmung im Ostpazifik, also vor allem vor der Küste, der äquatorialen Küste von Peru, Chile und so weiter. Und ich habe gerade heute dazu einen Bericht noch gelesen, also Modellierung verschiedener Klimarechenzentren. Und es dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit das stärkste El Niño-Ereignis sein, was jemals beobachtet wurde. Und wir reden über 150 bis 200 Jahre Aufzeichnungen sozusagen. Und dann mit großer Wahrscheinlichkeit wird 2027, weil die Erwärmung, die globale Erwärmung, die mit El Niño-Ereignissen einhergeht, kommt immer mit einer Verzögerung von 3 bis 6 Monaten. Dann wird 2027 bei Weitem das heißeste Jahr sein. Und
2027 könnte also noch heißer werden, weltweit gesehen, als 2026. Und damit könnte dann weltweit eventuell auch schon die 2-Grad-Grenze auch 2027 gerissen werden.
Aber die 2 Grad, die werden wirklich als die Leitplanke gesehen. Unterhalb dieser Leitplanke oder diesseits der Leitplanke können wir den Klimawandel noch einigermaßen beherrschen. Wir können uns einigermaßen anpassen. Oberhalb dieser oder jenseits dieser Leitplanke ist das nahezu unmöglich, auf jeden Fall sehr schwierig.
Das sagt Schellnhuber. Und wichtig ist es, unter 2 Grad Erwärmung im Durchschnitt der Jahre zu bleiben, aufgrund der Kipppunkte, der sogenannten Klimakipppunkte gemeint, sind zum Beispiel die Regenwälder, die großen Eisschilde, die großen Zirkulationen im Meer wie der Golfstrom, aber auch die Zirkulationen der Atmosphäre wie der Jetstream.
Um diese Kippprozesse zu verhindern, um einigermaßen sicher vor diesen Kippereignissen zu sein, müssen wir alles versuchen, um unterhalb der 2 Grad Erderwärmung zu bleiben. Das begründet also letztendlich physikalisch und klimaanalytisch, warum diese 2-Grad-Linie so wichtig ist politisch. Und wie wäre jetzt die Entwicklung, wenn Klimapolitik as usual sozusagen betrieben würde? Soll heißen, wenn wir die Klimaziele der verschiedenen Länder tatsächlich zu 100% umsetzen würden, die schon beschlossen sind. Sie werden vielleicht gelesen haben, dass die Europäische Kommission das europäische Klimaziel im Grunde genommen schleifen möchte oder zumindest versucht, dort Erleichterungen für die Industrie zu implementieren, was bedeutet, dass letztendlich das Klimaziel aufgeweicht wird. Aber nehmen wir jetzt einfach an, die Kommission bleibt standhaft und Deutschland bleibt standhaft. Wir setzen alle Klimaschutzmaßnahmen um, die schon beschlossen sind. Dann kriegen wir diese Entwicklung hier. Das heißt, wir gehen weit über die 3 Grad sogar hinaus. Das muss man sich vorstellen. Und wenn die Klimaziele aufgeweicht werden, dann gehen wir sogar noch höher in diesem Fall. Was können wir also tun? Wenn das geschehen würde, dann würden die allermeisten der Kippelemente dann tatsächlich gekippt werden in diesem Fall. Und die Lebensbedingungen für die Menschheit würden also so krass verschärft, dass das ja zu einer großen Tragödie führen müsste. Es gibt also jetzt 2 Dinge, die wir tun müssen. Also wir erstens müssen wir versuchen, und das kommt dann in 2 Schritten, diese Temperaturkurve zurückzubiegen. Man nennt es Overshoot. Es ist fast unmöglich, die 1,5 Grad Leitplanke noch zu halten. Und es ist auch weitestgehend ausgeschlossen, dass wir die 2-Grad-Linie halten werden. Aber es geht darum, das Überschießen über diese Leitplanke so flach und so kurz wie möglich zu halten. Flach und kurz heißt wahrscheinlich 0,5 Grad mindestens, also bis auf 2,5 oder 2,7 Grad. Und kurz heißt 1 Jahrhundert, damit Sie die Dimensionen sich vorstellen können. Und jetzt gibt es eben 2 Dinge, die dafür geschehen müssen. Erstens, wir müssen die Emissionen quasi auf Null fahren bis 2045, 2050 aller spätestens. Das würde aber nur dazu führen, dass die Temperaturlinie flach bliebe. Das heißt, wir würden dadurch den Anstieg der Erderwärmung, den weiteren, jenseits von 2,5 Grad, sagen wir, aufhalten können. Aber wir würden die Kurve nicht zurückbiegen können. Das hängt damit mit der Langlebigkeit von CO2 im Klimasystem und vielen anderen Effekten zusammen. Das heißt, um die Kurve wirklich zurückzubiegen, müssen wir zweitens sogenannte negative Emissionen schaffen, sprich CO2 aktiv aus der Erdatmosphäre entfernen. Und nur diese beiden Dinge zusammen können diesen Rückbiegungseffekt erzielen. So, und dann die 2. Aufgabe wird sein, diese Episode dann einigermaßen geordnet, als Zivilisation zu überleben, nämlich auch. Ne? Weil dieses Overshoot sozusagen integral, das wir eben aushalten müssen, bedeutet, dass wir Hitzewellen zum Beispiel bekommen werden, Dürren, starke Regen, verstärkte Hurricanes und so weiter, die noch weit extremer ausfallen werden, als wir es bei der jetzigen Hitzewelle im Juni erlebt haben. Also das ist ein ziemlich bestürzendes und ein sehr deprimierendes Szenario. Aber das ist die Aufgabe, die vor uns steht. Also um den Klimawandel wieder zurückzubiegen, nicht nur die Emissionen auf Null fahren, sondern aktiv große Mengen CO2 aus der Atmosphäre entfernen und zweitens sich anpassen an diese Episode des Überschießens. Und das gilt natürlich vor allem für die gebaute Umwelt. Und die gebaute Umwelt generell ist sozusagen der Elefant im Klimaraum, von dessen Verhalten abhängen wird, ob wir sowohl die Klimavermeidung und auch die Klimaanpassung schaffen können.
Und Vorreiter in Sachen erneuerbare Energien ist übrigens mittlerweile nicht etwa Europa.
Wenn es um Emissionsreduktionen auf Null geht, ist inzwischen China unser großes Vorbild. Schauen Sie hier, das sind also ganze Landschaften aus Photovoltaikanlagen, die entstanden sind in China. China ist längst führend bei der Windenergie und bei Batteriespeichern etc. Das heißt, China ist längst die Lokomotive der Emissionsreduktionen weltweit.
Und auf was kommt es jetzt beim Bauen zum Beispiel an?
Das heißt, im Jahr 2020 ist was Historisches geschehen. Zum ersten Mal haben die künstlichen Materialien, die die Menschheit erzeugt und verwendet, das Gewicht der lebenden Biomasse erreicht. Und alles wird davon abhängen, ob wir diesen Trend umkehren können, ob wir mit natürlichen Materialien unsere Zivilisation betreiben können, insbesondere ob wir uns behausen können in den Städten, Wohnungen, ob wir die Infrastrukturen entwickeln können aus natürlichen Materialien. Warum die gebaute Umwelt also entscheidend sein wird, sehen Sie zum Beispiel hier eine Arbeit, die wir vor kurzem veröffentlicht haben, die aussagt, dass bis 2050 der CO2-Fußabdruck gewissermaßen des Bausektors nochmal verdoppeln wird und er alleine dafür verantwortlich wäre, dass eben die beiden Linien von Paris durchbrochen werden. Die entscheidende Arbeit, die einen Ausweg aus dieser Situation zeigt, haben wir 2020 veröffentlicht, Buildings as a Global Carbon Sink. Und dort wird ihm aufgezeigt, wenn wir statt mit Stahlbeton zum Beispiel zu bauen, mit Holz bauen oder mit Bambus oder anderen natürlichen Materialien, dann vermeiden wir nicht nur enorme Mengen von Emissionen. Der Bausektor trägt insgesamt, wenn es um Errichten, Betreiben und Abreißen von Gebäuden geht, an die 40% der globalen Emissionen bei. Wir vermeiden dann nicht nur diese Emissionen, sondern wir können sogar die Atmosphäre wieder reinigen, also diese negativen Emissionen produzieren, wie ich Ihnen vorhin zeigte. Warum? Weil wenn ein Baum wächst, dann bindet er über die Photosynthese, mit Hilfe von Sonnenlicht, Wasser, Nährstoffen, atmosphärisches CO2. Wenn ich diesen Baum verbrennen würde, geht das wieder zurück. Das wäre dann ein klimaneutraler Vorgang. Aber wenn ich diesen Baum in Bauholz verwende und ihn in Gebäuden nutze, die vielleicht 500 Jahre existieren, dann habe ich für diesen Zeitraum diesen Extraktionseffekt aus der Atmosphäre verlängert. Das heißt, CO2 ist sicher gespeichert. Und das macht einen entscheidenden Unterschied.
Das sagte Hans-Joachim Schellenhuber, Gründungsdirektor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und Gründer von Bauhaus Erde, bei einer Veranstaltung organisiert vom Wohnprojekt Live Lab. LiveLab will quasi ein Leuchtturmprojekt für eine Bauwende, für eine Bauwende, die notwendig ist, in der Klimakrise errichten. Im Freiburger Baugebiet Klein-Escholz soll ein fünfstöckiges Haus aus Stroh und Lehm entstehen. LiveLab braucht aber dort wie auch andere Wohnprojekte auf Klein-Escholz noch einiges an Geld, um das dann realisieren zu können. Mehr Infos gibt es unter livelab.dev.
Das waren Ausschnitte aus dem Vortrag von Hans-Joachim Schellenhuber, Gründungsdirektor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, der am 17. Juli bei der Veranstaltung Klimafreundlich bauen, zukunftstauglich leben in Freiburg zugeschaltet war. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 27. Juli 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.